Ja, als ich da gekündigt habe dann, keine Kohle, dann habe ich mein Schlafzimmer freigeräumt, hat in der Küche gepennt. Natürlich auch von anderen, die haben gedacht, ich bin vollkommen gaga. Da war nicht klar, dass man davon irgendwie die Miete zahlen kann. Mein erstes Video habe ich auf dem Waschmittelkarton aufgenommen. Kein Plan von Kamera, so. Ich habe nicht mal mein Handy richtig bedienen können. Von 100 Leuten hätten gesagt, 99 der Steuerfarbe wird nie auf Instagram wachsen. Es muss immer jemand an dich glauben, dich unterstützen. Vergleich ist der Dieb der Freude.
Herzlich willkommen im Tell Your Story Podcast, den Podcast für Macher und Macherinnen. Im April 2020 hat mein heutiger Gast sein erstes Video auf TikTok hochgeladen. Wir werden gleich rauskriegen, ob es vielleicht aus Langeweile war oder weil es eine Wette war mit einem Freund oder was eigentlich dazu getriggert hat. Inzwischen kann man sagen, kennt ihn eigentlich jeder in Deutschland. Ich wage das mal so zu sagen. Es ist der liebe Steuerfabi. Ich freue mich heute ganz besonders aufs Gespräch, weil uns auch wahnsinnig viel verbindet. Erstens kennen wir uns selber jetzt schon einige Jahre. Und nicht nur beruflich, wir kommen beide aus Freiburg, sind beide auch unserer Heimat hier wirklich sehr verbunden. Auch wenn man dich natürlich noch aus viel breiteren Wegen kennt. Ich glaube, die Lex wäre es auch ein bisschen bekannt, aber Fabi hat es schon geschafft, wirklich in der Breite anzukommen. Und das Spannende ist, wir haben uns eigentlich beide ein Thema ausgesucht, das auf den ersten Blick schon eher, würde ich mal sagen, mäßig spannend ist. Bei mir ist das ganze Thema Rechnungen, Buchhaltung und so tolle Sachen. Und bei Fabi ist es bekannterweise Steuern. Also super schön, dass du da bist, lieber Fabi. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch mit dir heute.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Super. Wir starten den Podcast immer mit einem kleinen Wortpaar. Da kann man auch nicht falsch liegen, also ganz entspannt. Das ist dann sowas wie Kaffee oder Tee. Das frage ich dich jetzt natürlich nicht, weil für was man dich natürlich auch kennt, ist der Espresso. Aber starten wir vielleicht dann so rum mit der ersten Frage. Siebträgermaschine oder Kapselautomat?
Siebträgermaschine.
Und die muss ich jetzt machen, Freiburg oder Berlin?
Freiburg.
Steuern senken oder Steuern erhöhen?
Steuern senken.
Spontan oder durchgeplant?
Durchgeplant.
Würde ich sofort bestätigen, im positiven Sinne. Solo-Unternehmer oder Teamarbeit?
Solo-Unternehmer, manchmal Teamarbeit.
Lindner oder Merz?
Kommt drauf an, für was.
Buch schreiben oder Video drehen?
Da würde ich beides sagen.
Fair enough. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Tell Your Story Podcast auch abonniert und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst und gern mal nennt, wenn ihr hier gerne noch sehen würdet oder auch Fragen habt, immer gerne. Wir starten hier immer mit dem Why, was treibt überhaupt jemanden an? Zum Beispiel Alexia, uns treibt an, Unternehmertum einfach machen. Es ist gar nicht dieses ganze, die spannenden Themen wie Buchhaltung, Steuern und so weiter. Und gerade bei dir ist halt super spannend, was treibt den Fabi eigentlich an? Was ist ein dein Warum, vielleicht hast du ja schon mal Gedanken gemacht, also warum machst du, was du tust, wie kam es dazu, dass du uns dann ein bisschen mal auf die Reise mitnimmst, weil ich hoffe, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch sagen, hey, was der Fabi da macht, vielleicht kann ich da was von lernen oder auch so einen Weg gehen. Und das mal zu beschreiben, ein paar Momente kenne ich natürlich, aber vielleicht noch gar nicht so jeder, aber wie ging das los, wie kamst du überhaupt zum Thema Steuern, ohne jetzt gleich in die Influencer-Rolle und so weiter, was ist so ein bisschen dein Werdegang, gibt es da von Haus aus was, beruflich und so weiter, wenn du da mal auf dich besinnst, was ist denn so dein Warum, das wäre mega spannend.
Also Wirtschaft hat mich schon immer interessiert, ich habe da ein duales Studium bei der Bank gemacht und habe da auch gearbeitet, danach habe ich in der Steuerkanzlei meines Vaters angefangen, habe da berufsbegleitend das Masterstudium hier an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg gemacht, betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Und das Thema Bildung hat mich schon immer interessiert, bin dann später zur Haufe-Gruppe gewechselt, war da mitverantwortlich für die größte Fachdatenbank für Steuerberater und Steuerberaterinnen. Und in dieser Umbruchphase, in der Corona-Phase, hat ein Kumpel von mir, der Philipp, gesagt, hey, du kannst doch gut Steuern erklären und das auch einfach rüberbringen, mach doch mal ein TikTok-Video. Und ich habe gesagt, TikTok, ist das ein Klopfgeräusch oder was ist das? Und dann hat er gemeint, nee, das ist eine Social-Media-App, die immer größer wird. Und ich habe gesagt, du, ich bin gar nicht bei Social Media, während alle im Studium auch bei Instagram da irgendwas gepostet haben, habe ich das nie gemacht. Und dann hat er gemeint, komm, jetzt machst du mal ein Video. Und dann hat er mich 3 Tage lang durchgenervt, weil ich es nicht machen wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, Philipp, am 5. April 2020, ich mache jetzt mal ein Video, war gerade am Espresso trinken, wie so oft, ne? Und habe gesagt, komm, ich mach, kann man Kaffee von der Steuer absetzen? Und habe gedacht, das interessiert ja sowieso keinen. Und habe das dann hochgeladen. TikTok zugemacht und habe gedacht, naja gut, null Follower, was will passieren? Dann schreibt mir Philipp, du, das haben 50.000 Menschen gesehen, das erste Video. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, guck in die App. Dann steht da 50k und ich sage, nee, das haben 50 Leute gesehen. Dann sagt Philipp, nee, das K steht für 1000 und konnte es gar nicht begreifen, weil ich natürlich auch gar keine Ahnung von Social Media hatte. Und Philipp gemeint, ja, jetzt musst du weitermachen. Und ich so, ja gut, aber wie mache ich jetzt, weiter? Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt mache ich mal weiter, bis halt jetzt irgendwie keine Aufrufzahlen mehr da sind, keine Follower dazukommen. Ja, und das ist jetzt gut 6 Jahre her. Ja.
Aber spannend, du hast gesagt, du hast erstmal bei deinem Papa quasi angefangen, ja, in dem ganzen Thema. War das schon was, wo dich Unternehmertum dann bewegt hat? Oder war das eher so, ich mache da halt jetzt mal, weil es ganz nahe liegt und vielleicht auch bequem ist? Oder hast du da schon die ersten Impulse gehabt? Weil wir kommen jetzt gleich drauf, ist ja irgendwas später passiert, was sehr ins Unternehmerische geht.
Ja.
Gibt's so Wurzeln oder wie muss man sich vorstellen?
Also ich glaube, angefangen hat es in der Bank. Da war ich Gewerbekundenberater und habe dann Unternehmer und Unternehmerinnen betreut. Eben klassische Finanzierung, wenn jemand ein LKW oder eine Halle finanziert hat.
Ja.
Da war es natürlich schon, macht die Investition beispielsweise Sinn? Sollte ich jetzt 100.000 Euro beispielsweise in die Hand nehmen, um dann vielleicht mehr zu erwirtschaften?
Aber aus Sicht der Bank dann? Ich meine, die Bank guckt ja anders wie vielleicht der Unternehmer, die Unternehmerin.
Aus Sicht der Bank, das ist richtig, wobei ich immer aus pro Unternehmer, Unternehmerin war.
Ja.
Also es gibt da ein paar Beispiele hier auch aus der Region. Vielleicht, wenn er irgendwann mal beispielsweise Sebastian Oswald hier aus der Region einladet, der wird wahrscheinlich sehr positiv drüber sprechen, weil ich immer auch mit dem Blick des Unternehmers, der Unternehmerin geguckt habe.
Weil das ist aber die Ausnahme, oder? Ich frage es ganz offen. Also es ist ja nicht das, was man, es ist null Bashing jetzt gegen, aber es ist ja nicht, je nach Provision,
es ist schon so,
ich das selten.
Ja, es ist schon so, dass natürlich logischerweise die Bank auch schauen muss, macht das Kreditportfolio Sinn, was man da macht? Klar, Kreditausfallrisiken und so weiter, das muss gemanagt werden. Ja. Das ist auch völlig legitim und man sollte auch nicht jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin alles finanzieren, das ist auch klar. Aber ich habe schon geguckt, dass es wirklich pro Kunde von der Bank ist, ja, und nicht irgendwie dagegen, sondern miteinander, weil ich immer gedacht habe, wenn der Kunde erfolgreich ist von der Bank, so, da wird er vielleicht auch noch die nächste Finanzierung bei mir machen oder ein anderes Produkt abschließen. Und ich war damals im Vertrieb sehr gut, ja, auch weit überdurchschnittlich, aber nicht, weil ich den Leuten was aufs Auge gedrückt habe, sondern weil ich geguckt habe, was passt. Und dann sind die Leute eben gerne zu mir gekommen und haben dann halt vielleicht auch was anderes bei mir
gemacht. Und woran kommt das? Weil das ist eigentlich die Königsdisziplin, finde ich. Also nämlich aus der Kundenperspektive schauen, das sagt natürlich jeder.
Ja.
Aber man muss es ja wirklich tief verstehen, um dann auch wirklich Lösungen zu bieten. Ja. Also immer aus diesem Antrieb. Hast du das, habt ihr das gelernt? Aber woran kommt das? Weil das ist ja nicht, sagen tut's jeder, ich kenne es ja auch, es ist ja wahnsinnig schwer, immer wieder sich zurückzusehen, was braucht eigentlich der Kunde, was braucht die Kundin und wie passt das in mein Lösungsportfolio und wie muss ich es ihm transportieren, was du ja heute in der Social-Welt finde ich ja exzellent was, da kommen wir gleich drauf, aber wo kommt denn das her? Ist das einfach so ein Talent oder hast du irgendwas, wo du selber überlegt hast, wann ging denn das los? So?
Ich glaube, das ist so eine tiefe Grundüberzeugung, dass wenn man einen Mehrwert für beide Seiten bringt, dass es immer das Beste ist. Weil alles andere, wenn jetzt nur in dem Beispiel jetzt die Bank profitiert oder wenn nur der Kunde profitiert, dann ist es so ein kurzes Zusammenspiel. Ich glaube auch, wenn man Verhandlungen macht, ist es auch immer das Ansinnen von einem selbst, dass man den meisten Mehrwert für beide Parteien schafft. Ich bin fest davon überzeugt, wenn beide am meisten profitieren, dann ist es für beide Seiten besser. Ja, und in der heutigen Welt wird oft mal geschaut, wie kann ich vielleicht für mich noch schnell einen Vorteil ziehen. Aber ich glaube, langfristig und für beide auch besser ist, wenn beide eben an einem Deal, beispielsweise in der Bank, an einem Kreditvertrag profitieren. Ja.
Und deswegen den anderen auch verstehen und nicht nur gucken, wie kriege ich jetzt den bestmöglichsten Absicherungsvertrag rein, sondern wie, okay.
Ja, und das ist in der Finanzbranche leider oft nicht der Fall. Ja, da guckt man, wo kann man eben schnell eine Provision machen. Aber die Leute aus der Finanzbranche, die ich kenne, die nachhaltig handeln und den Kunde in den Mittelpunkt stellen, das sind die, die langfristig erfolgreich sind und auch erfolgreicher als die anderen. Es kann natürlich monetär sein, dass man kurzfristig mehr Geld verdient, wenn man jetzt provisionsbasiert arbeitet, aber ich glaube, langfristig ist es immer besser, man stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Ja, man arbeitet am Produkt, an sich selbst und schafft den größtmöglichen Mehrwert.
Ja, finde ich super Anspruch. Wir haben den auch für uns immer in unseren Lösungen. Jetzt meine, ob es dann gut, schlecht ist, kann auch nur der Kunde oder Kundin bewerten. Am Ende zahlen die ja auch alles, wenn man so sagen möchte. Also finde ich super stark. Ging das auch weiter bei deinem Vater dann, als du in die Steuerberaterkanzlei bist? Ja. Das ist ein ähnliches Konstrukt ja, ne? Also wir kennen es ja sehr gut. Wir haben auch bei uns ja sehr, sehr viele Steuerkanzleien zusammenarbeiten mit ihren Mandanten an der Sprache. Und oft ist ja so, dass gerade Steuerberater und Steuerberaterinnen ja extremst viel wissen über ihre Mandanten, weil da wird alles aufgemacht sozusagen. Vielleicht sogar viel stärker als das, was ein Bankberater, eine Beraterin weiß, ist dort eine riesen Beziehung drinnen und tiefes Vertrauen und auch Zutrauen.
Ja.
Und ist es was du da auch weitergeführt hast, also in der Unterstützung, also zieht sich das durch?
Ja.
Und dann hast du da Beispiele, wo du sagst, ohne jetzt konkrete Zahlen, genau da, weil oftmals kennt man es auch, dass dann viel mehr erwartet wird, als vielleicht manchmal auch dann gebracht wird.
Ja, also ich habe immer geschaut, dass man es eben so gut wie möglich macht. Das eine ist natürlich das Thema Steuern, aber ich war beispielsweise auch vom Bundeswirtschaftsministerium akkreditierter Go-Digitalberater und bin dann wirklich zu den Mandanten hin und habe beispielsweise die Buchhaltung digitalisiert. Da gab es dann eine Förderung für die Mandanten und habe dann schon geguckt, wie kann es derjenige auch gut umsetzen. Ja. Weil es ist immer die eine Sache, was ist für mich richtig, aber es ist nochmal eine andere Sache, was ist vielleicht für einen Mandanten wichtig? Will er vielleicht trotzdem, trotz aller Digitalisierung, noch einen Teil auf Papier haben, weil irgendwie, keine Ahnung, die Lieferscheine halt papierhaft reinkommen oder was auch immer. Und ich habe immer schon geguckt, dass man sich in die andere Person hineinversetzt und nicht praktisch seinen eigenen Willen demjenigen aufzwängen will, weil man arbeitet dann mit Unternehmer, Unternehmerinnen, die vielleicht aus dem Handwerk kommen und ganz andere Baustellen haben.
Ja. Ja,
so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich in die Situation hineinversetzt. Wie gucken die Menschen auf die Welt? Wie sind die Probleme? Ja, und wenn ich halt auf einer Baustelle stehe, ist es vielleicht einfacher, man schreibt was mit Papier und heftet es dann ab, wie wenn ich jetzt ein iPad in der Sonne auf dem Dach habe. Mhm. So, dann kann das alles schön digitalisiert sein, aber halt nicht zweckmäßig. Und das ist, glaube ich, immer wichtig im Leben, sich in die Augen des anderen zu versetzen, wenn man was macht. Ja.
Total. Das heißt auch Zusammenarbeit und das Zusammen ist halt beide Seiten eigentlich verstehen und dann versuchen, was Gutes hinzubekommen. Und jeweils immer wahrscheinlich auch unterschiedlich erklären, je nach Wissensstand. Steuerberater hat ein ganz anderes Wissen in den Themen, Unternehmer hat aber seine Unternehmenstätigkeit, also das, was er eigentlich liebt, was er machen will.
Ja.
Das kann aber auch nicht logischerweise jeder Finanzberater dann so gut vielleicht verstehen, weil ich meine gerade die Vielfalt, 4 Millionen Selbstständige da draußen, so Kleins- und Kleinunternehmen, das ist, da hat man ja wirklich entsprechend alles dabei. Nach dem ganzen Thema dann Steuer, also wo du beim Papa da gearbeitet hast, da war das auch die Zeit, wo du im Studium warst dann? Oder warst
genau. Ich habe parallel gearbeitet, plus das Masterstudium gemacht.
Ist das auch was dich auszeichnet? Ich kenne dich ja ganz gut, du bist ja schon krass diszipliniert, dass du immer noch was on top machst, also du bist ja schon, wenn jemand sagen, der definitiv immer die extra Meile geht, die berühmte oder so, wie die dann sein mag, aber ist das Teil vom Fabi, also schon immer, dass du sagst, ich mache vielleicht ein bisschen mehr, da gehe noch konsequenter ran, wie es vielleicht das Umfeld macht?
Ja, ob ich jetzt konsequenter bin als das Umfeld, das weiß ich nicht, aber ich gucke schon, ich glaube, was ich schon gucke, was macht mir Spaß. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich auch da in Furtwangen im Schwarzwald mein Leben verbringen können, habe aber gemerkt, ich will eigentlich eher in Richtung Bildung, habe dann überlegt, nach Masterstudium, was ich auch ganz gut abgeschlossen habe, dann noch eine Doktorarbeit zu machen. Bin dann zur Haufe-Gruppe gewechselt. Jetzt muss man fairerweise sagen, jetzt nicht ums Maximale irgendwie an Geld zu verdienen, weil mir der Job interessiert hat. Wie vermittle ich Wissen so, dass es halt jemand versteht, damit Zielgruppe Steuerberater, Steuerberaterin. Und da war es natürlich vielleicht auch eine Fügung, dass das erste TikTok-Video, da war der Startpunkt, so durch die Decke ging und praktisch diese Erklärsachen, diese Sachen einfach zu erklären aus den Augen des anderen, was ich bei der Bank gemacht habe, in der Steuerkanzlei gemacht habe, dann bei der Haufe-Gruppe gemacht habe für Steuerberater und Steuerberaterinnen, dann für jeden Steuerzahler, für jeden.
Das ist schon ein roter Faden, würde ich sagen, oder? Das ist, wenn, also der dich angreift und dich beschreibt, dieses
ist wahrscheinlich jetzt, man hätte es natürlich wahrscheinlich anders strukturieren können, das Leben, was weiß ich, von der Bank dann irgendwie, keine Ahnung, ins Investmentbanking, wobei die Zeiten vielleicht mit KI jetzt mittlerweile auch vorbei sind, so, oder halt irgendwas anders, halt Steuerkanzlei weiterverfolgen, aber ich habe immer das gemacht, wo ich gedacht habe, irgendwie, das interessiert mich, ja, und habe nicht aufs Geld geschaut, auch als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich weiß, als ich gekündigt habe, da war ja gar nicht klar, dass das überhaupt ansatzweise funktionieren kann.
Aber kam der dann, im ersten ist ja auch ein Stück Mut, wo kam das dann her? Ist das, weil du es aus irgendeinem Unternehmerkontext, ist ja nicht das unbedingt ganz typische, gerade, weiß ich, hat dein Vater gesagt so, oh Mann, Sohn, macht uns erstmal hier die sichere Nummer, was muss denn jetzt das oder was weiß ich, das ist ja schon das, was man...
Ich meine, als man dann gesagt hat, ich mache mich hier so mit TikTok und so weiter selbstständig, haben natürlich 2020, 2021 alle natürlich sich an den Kopf gefasst. Ja. So, heutzutage sieht es.
Das ist klar, aber ich in der anders Zeit aus. War Corona-Zeit.
Das war Corona-Zeit und diese Creator Economy, das gab es damals noch nicht in der Form. Nee. Heutzutage, wenn du irgendwie Umfragen siehst, wollen irgendwie ein Viertel der Abiturienten irgendwie Creator werden. Aber
die Hälfte sogar.
Oder fast die Hälfte. Ja, das war damals undenkbar. Also damals war auch noch nicht so klar, kann man damit wirklich Geld verdienen. Das ist heutzutage, siehst du halt die Influencer überall rumhampeln und so. Oft auch mit Statussymbolen, ob das dann immer so gut ist, haben wir dahingestellt. Aber als ich da gekündigt habe dann, das war dann 2021, da war nicht klar, dass man davon irgendwie die Miete zahlen kann oder die Krankenversicherung, die man dann
hat. Aber es ist schon was passiert, du hattest schon Einnahmen, hattest du schon?
Nee, da hatte ich noch gar nicht. Da hatte ich noch gar, also bei Zeitpunkt der Kündigung hatte ich noch keine Einnahmen. Ja.
Und wie kam es dann? Ich meine, es ist ja ein Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber all in, weil ich dran glaube. Ja. Eigentlich sagst du gerade, wenn ihr zuhört, es gab noch keine Geschäftsführer richtig etablierte draußen. Man weiß gar nicht, wie der Werbemarkt oder Kooperationspartnermarkt. TikTok, meine ich, zu dem Zeitpunkt, was ganz heute hat, noch kein Revenue-Modell gehabt. Ja. Wie zum Beispiel YouTube, da hat man zumindest in den Videos ja schon partizipieren können, wenn die gut gelaufen sind.
Ja.
Aber gerade Insta und so, da war das, glaube ich, meine ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Also man musste ja Wege finden, neue Geschäftsführer eigentlich erfinden, wo aber auch die Partner schon so weit sind zum Mitgehen. Ne? Ja. Also das.
Ja, ich glaube, dass es viel Hoffnung war, dass es klappt. Ich hatte natürlich schon Anfragen, beispielsweise fürs Buch. Es waren schon Werbeanfragen da, aber natürlich Thema auch Scheinselbstständigkeit, Thema Compliance, Wettbewerbsverbot während dem Angestellten-Dasein und so weiter. Da war es dann schon schwer. Ich meine, wenn irgendwie eine Anfrage für einen Vortrag kam und der war halt Dienstagmorgen, dann ist natürlich verständlicherweise, dass der Arbeitgeber nicht Juhu schreit irgendwie. Ja. Wie wenn ich dann am Dienstagmorgen in Berlin und nicht in Freiburg im Büro sitze. Und dann habe ich halt damals mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, hör zu, ich probiere das jetzt mal. Ich meine, wir wissen alle, ist ein bisschen hier verrückt. Und wurde da, also von meinem Chef, der hat da, glaube ich, das schon gut gesehen, aber natürlich auch von anderen, die haben gedacht, ich bin vollkommen gaga, dass ich jetzt mich selbstständig mache mit irgendwelchen TikTok-Videos.
Ja.
Sei es jetzt im beruflichen Umfeld, aber auch im privaten Umfeld.
Aber der Philipp ja nicht, den hast du ja schon vorher erwähnt, weil der schon in dem ganzen,
Business
ja unterwegs.
Der war brutal früh drin, also mein Kumpel Philipp hat eine Influencer-Marketing-Agentur gegründet, mittlerweile auch verkauft, war so First Mover.
Ja.
Und der hat das schon gesehen, weil er natürlich auch andere Influencer zu der Zeit schon gesehen hat, die schon Geld verdient haben.
War das eine Hilfe dann auch, jemanden zu haben, so sagen wir, an der Seite, der dich nicht nur dazu gebracht hat, sondern auch sagt, guck mal, da ist schon was zu holen, ob es klappt, weiß man nicht. Aber es ist nicht so ganz ins Leere.
Es war zumindest eine Person, die das Geschäftsmodell verstanden hat, weil es war schon nochmal was anderes heutzutage. Ist es irgendwie klar, du kannst als Influencer Werbekooperationen machen, du kannst eigene Produkte machen, du kannst Bücher schreiben und so weiter und so fort. Aber es war schon nochmal eine andere Zeit vor oder Anfang Corona, wo dann viele nicht wussten, kannst du damit wirklich halt deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und diejenigen, ich war mal einmal in der Brand 1 drin, da gab es dann eine Zahl, die wirklich davon leben können, ist halt ein Bruchteil. Wie die Zahlen heute sind, weiß ich nicht, aber vermutlich nicht viel höher. Also Vollzeit-Creator gibt es eigentlich im Verhältnis zu der Gesamtanzahl relativ wenige.
Ja, es gibt sehr viele. Also in Deutschland gibt es theoretisch, und nicht theoretisch, praktisch 3,5 Millionen Creator. Wenn man Creator definiert als Teil der Wertschöpfung, also geht es ja natürlich los mit Werbe, die man schaltet und so weiter. Das sind eigentlich so die ganz, ganz großen Zahlen an der Stelle. Was ist das Geheimnis jetzt? Das ist ja spannend, weil du ein paar Mal gesagt hast, muss ja den Kunden verstehen. Das muss ja, ja. Den, das ist ja das alte Spruch, ne? Der Wurm muss den Fisch schmecken und so weiter. Und warum machen das so wenig? Ich frage mich jedes Mal, wir kennen es ja schon lange, aber du hast ja nicht ein Erfolgsprinzip. Wenn man das so hört, also jetzt rein von der Machart der Videos, ist da ja nichts Neues. Du sagst, ich muss verstehen, und das kann ich gleich berichtigen, wenn ich es falsch sage, ich muss verstehen, was meine Zielgruppe oder meine Zuschauer, je nachdem, oder meine Follower, Followerin, was die interessiert, und dann mir genau überlegen, wie muss ich das eigentlich zu denen noch transportieren, je nach Kanal. Also weil auch ein Instagram tickt ja wieder anders wie ein TikTok oder irgendwelche YouTube-Formate, bis hin zu Facebook. Es ist ja nicht einfach Copy-Paste, also ein Video und so weiter. Also das Grundprinzip, so die sind immer so zwei, drei Regeln, die du eigentlich immer wieder gut durchziehst. Ja. Ist ja eigentlich, wenn man so zuhört, denkt man, wieso macht das nicht jeder?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man Mehrwert bringt, dass man es verständlich erklärt und dass es auch wirklich eine Relevanz hat oder zumindest eine wahrgenommene Relevanz vom Zuschauer. Das eine ist natürlich einmal ein Video zu machen oder auch 10-mal oder auch 100-mal oder 1000-mal. Aber es ist natürlich schon was anderes, halt immer dran zu bleiben, das über Jahre zu machen, jeden Tag, egal ob du irgendwie die Corona-Impfung nicht verträgst, ob du jetzt irgendwie mal anderweitig krank bist, familiär ist ein Umbruch ist oder so, dass du halt immer dran bleibst. Also Kontinuität ist meines Wissens oder meiner Erfahrung nach vielleicht sogar, also mindestens mal genauso wichtig wie die Sache an sich.
Da beschreibst du das, meine ich, komplett das, was ich Unternehmertum nenne. Also ich finde am Anfang, da bist du für mich so ein Role Model wirklich, ist vielleicht mal der Mut, dann auch sagen, jetzt gehe ich all in, weil so halb, dann wird es nie so richtig ernst. Und dann ist immer, was ich beobachte gerade, egal welche Unternehmen ich spreche, ist es eigentlich immer die Ausdauer, nenne ich es. Das ist so ein Wort, wo man oft vergisst wieder. Dann wirklich dranbleiben, nicht blind, sondern immer wieder gucken, bin ich noch dran? Weil das war sicherlich auch ein Thema, kann ich mir vorstellen. Wenn man so Plattformen, ist ja schön, aber du kommst ja schnell in eine Abhängigkeit. Das war das erste Video, das hat 50.000 Views. Jetzt wundern wir, wie die gemessen werden. Aber wird man dann, wie stelle ich mir das vor, mit der Ausdauer, so eine Sache nämlich, weil da waren ja welche dabei, wo du dachtest, ach scheiße, jetzt läuft es nicht mehr. Sind es noch die Klicks? Muss ich gleich eins nachlegen? Also, wie waren so Drucksituationen da auch gerade so am Anfang? Und später ist dasselbe, wenn da Erfolg kommt, wie halte ich den? Was mit KI, wenn Sie noch sprechen, was kommt da alles an Strömen noch rein? Wie hast du dich da in diese Ausdauer rein? Ist es genau diese Disziplin, die dich auch, finde ich, schon auszeichnet? Also sagen ich, oder wenn man es nicht hat, jetzt erst recht, wie stelle ich mir so einen Tag dann vor? Weil ich glaube, viele sehen halt irgendwie den roten Teppich, den Erfolg, den Ruhm, aber was da so hinten dran ist und wie viele Stunden am Tag du da eigentlich am Machen bist, vorproduzieren, planen und so weiter, das Ganze, das ist, glaube ich, schon mal auch ganz interessant, darüber zu sprechen, wenn du es erzählen magst, wie so ein Arbeitsalltag eigentlich bei dir aussieht oder eine Arbeitswoche, keine Ahnung, was da
Sinn macht. Mich hat einmal einer gefragt, ja, du machst ja eine Minute TikTok-Videos, was machst du dann die anderen 23 Stunden, 59 Minuten? Da habe ich gesagt, ja, chill, ne? Wäre schön, wenn es so wäre. Es gibt natürlich nicht nur TikTok, es gibt Instagram, es gibt LinkedIn, es gibt Newsletter, es gibt Podcast, das ist ja wirklich, also fast schon kleine Steuermedienunternehmen, oder wenn man die immer die Aufrufzahlen, die erreichten Personen sieht in Deutschland, auch nicht so klein. Es ist schon wirklich dran zu bleiben, und auch wenn man ein Video floppt, dann ist es halt so, man scheitert dauernd. Ich habe gestern witzigerweise eine Rede von Roger Federer gesehen, dem Tennisspieler. Der hat bei einer Uni eine Rede gehalten und hat gemeint, wie viel Prozent der Punkte, da ist er wirklich ein Topspieler, hat alles gewonnen, mehrfach, dauernd. Und er hat gemeint, wie viel Prozent der Punkte habe ich gewonnen? Dann hat er gemeint, 54%. So, also knapp die Hälfte nur. So, oder gerade so gut über die Hälfte. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Du musst halt zumindest mal über 50% kommen. Dass dauernd immer alles klappt, das ist Utopie. Also man scheitert dauernd. Du machst eine Werbekooperation, scheiterst, man muss wieder adjustieren, du machst Newsletter, scheiterst, du machst einen Podcast, scheiterst, muss wieder gucken, wie kriegst du es auf die Reihe. Das ist vielleicht mit das Wichtigste.
Aber wie gehst du damit um? Das ist ja ganz spannend jetzt, weil es ja, das, man sagt es so oft, so eine Laissez-faire im Sinne von fail often, fail early, so aus dem Amerikanischen. Ich glaube, die meinen ein bisschen was anderes, wie wir es manchmal übersetzen, weil Das scheinbar Zugang ist klar. Alles, was man neu ausprobiert, ist ja wie ein Experiment. Ja. Ein Experiment macht man ja dann, dass man eigentlich schon weiß, es wird nicht gut gehen, weil du hast eine Hypothese und die, wenn du schon wisst, wie es ausgeht, wäre es ja kein Experiment.
Ja.
Aber der Gag ist ja eigentlich dann zu sagen, wieso bleibt man dann dran und wie kommt man dann in so einen Lernmodus? Sagen, okay, wenn das nicht klappt, gehe ich weiter. Ja. Man könnte ja genauso sagen, ja gut, es hat dreimal nicht geklappt, lasse ich es halt.
Ich glaube, wichtig ist, dass man versteht, dass das einzige beständig ist der Wandel. Ja? Mhm. Also man muss wirklich, egal was ist, dranbleiben. Ja. Wie man schafft, manchmal hilft auch eine gute Mütze Schlaf. Mhm. Ja. Also manchmal gab es schon Abende, keine Ahnung, wo ich dann, gerade wo ich weiß, wo ich das Buch geschrieben habe, da ich so viel zu tun und war 180 Nächte im Jahr im Hotel, in Hotels und bin dann im Hotelzimmer gesessen, abends. Ja, zum Teil hatten die nicht mal irgendwie einen Schreibtisch und dann habe ich halt das Buch geschrieben. Und da habe ich manchmal auch gedacht, gerade für das Deadline, also das ist eigentlich utopisch, das noch zu schaffen. So, aber manchmal hilft einfach mal einfach zu schlafen und am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Ne?
Und du machst auch sehr viel wirklich alleine. Also du hast Unterstützung, aber du bist schon noch lange Zeit als Solo-Entrepreneur.
Ja, lange Zeit habe ich einfach alles alleine gemacht, einfach klar, weil am Anfang ist natürlich, da hast du halt das, was reinkam, so was du halt zum Leben gebraucht hast.
Also dein erstes Video war auch hingebastelt von dir, oder so, dass du einen Plan hattest, wie Video funktioniert wahrscheinlich.
Mein erstes Video habe ich auf dem Waschmittelkarton aufgenommen, und habe dann mein Handy, weil ich nicht wusste, dass die Frontkamera auch filmen kann, rückwärts mit der Hauptkamera gefilmt. So waren die Skills. So, ich hatte kein Licht. Ich habe dann das Licht von der Dunstabzugshaube der Küche angemacht, weil ich das Handy postiert habe. Komplett, wenn man sich das anguckt, auch komplett falsch gefilmt. Hinten kann dann das Licht, das Tageslicht rein. Mikro hatte ich auch keins. Stativ auch nicht. Das war dann eben der Waschmittelkarton. Und habe das dann gefilmt. Dann geschnitten in TikTok und hab's hochgeladen. Also ich habe gar keinen Plan gehabt von Social Media, keinen Plan von TikTok, keinen Plan von Licht, keinen Plan von Mikros, keinen Plan von Kamera. So, ich habe nicht mal mein Handy richtig bedienen können.
Ne? Mhm. Jetzt schon der Wahnsinn eigentlich, gell? Aber das hat sich ja gelevelt ohne Ende. Ich glaube insgesamt. Also heute kann man wahrscheinlich so gar nicht mehr einsteigen, weil da. Oder würdest du sagen,
ich glaube, wenn der Mehrwert groß genug ist.
Ist egal, wie es produziert
ist. Ich glaube,
ist.
Du kannst wirklich dein Handy nehmen. Heutzutage ist natürlich die Kamera und alles auch ein bisschen besser und Ton und alles. Ja. Und keine Ahnung, es gibt irgendwie Funk-Airpods. Das gab es wahrscheinlich damals auch schon, habe ich aber nicht gehabt. Da kannst du natürlich schon einiges machen. Ich glaube, dass du immer noch, wenn du einen großen Mehrwert liefern kannst, wirklich noch so einsteigen kannst. Ja. Ich glaube, es ist automatisch einfach besser, weil die Kameras besser sind und so weiter und so fort. Aber ich bin schon der Meinung, du kannst schon noch so einsteigen, wenn der Mehrwert groß genug ist, wenn du wirklich was zu erzählen hast. Aber klar, heutzutage ist natürlich professioneller. Also man muss, also ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich will ein Studio, so, hat aber keine Kohle. Dann habe ich mein Schlafzimmer freigeräumt, hat in der Küche gepennt, habe dann mein Bett in die Küche gestellt, da geschlafen, dass ich halt in meiner anderthalb Zimmerwohnung halt ein Zimmer frei hatte und habe dann praktisch das Studio in mein ehemaliges Schlafzimmer gestellt, habe dann in der Küche gepennt. So, und dass ich halt ein Studio hatte. Mittlerweile sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich extra ein Büro, ein extra Studio, halt auch, keine Ahnung, mit Softboxen, Stativen, irgendwie Funk, Mikro, Strecken und so weiter. Aber das kam nach und nach. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Selbstständige unterschätzen. Und was ich auch unterschätzt habe, da habe ich eine schöne Geschichte.
Ja.
Ich bin dann im Oktober 2020 erst auf Instagram gestartet, also etwa ein halbes Jahr nach TikTok.
Ja.
Und habe dann angefangen, Videos zu posten, hat gar nicht funktioniert. Also Instagram hat gar nicht funktioniert. Wirklich, da hatte ich dann irgendwie 32 Aufrufe, 34 Aufrufe, irgendwas. Und wirklich, bin lange dran geblieben. Ich kann schon dranbleiben und es hat gar nicht funktioniert. Es hat null funktioniert. Und wenn du jetzt siehst, dass ich 490.000 Follower oder so, ich weiß gar nicht genau, auf Instagram habe. Und dann war es ganz, ganz interessant. Dann habe ich mit Maria, die habe ich von TikTok kennengelernt, die macht Deutschvideos. Also hat selber Migrationshintergrund und bringt eben Ausländer, Ausländerinnen eben Deutsch bei. Super Frau, auch brutalst diszipliniert, abartig. Und dann habe ich mit der gesprochen, weil die hat damals schon, ich glaube, also auf jeden Fall sechsstellige Follower auf Instagram gehabt. Und ich habe gesagt, ich, Maria, es klappt, es kommt, dann hat sie, du musst dranbleiben. So, und dann habe ich gesagt, aber guck dir das an.
Traurige 32 Views.
Es klappt gar nicht. So. Und sie so, du musst dranbleiben. Der Mehrwert ist groß genug. Es hat bei TikTok geklappt. Es wird bei Instagram auch klappen. Und ich habe gesagt, Hier regt es gar nichts. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, okay, so, dann dieser bleib dran. Ich habe da wirklich wie bescheuert diese Videos da hochgeladen.
Und waren es aber andere? Also hast du speziellere produziert?
Ich habe teils. Ich habe zum Teil gleiche gemacht, zum Teil neue Videos gemacht, alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht. Ja, und dann ging es los. Und das ist, glaube ich, auch was viele nicht machen. Viele geben zu früh auf. Du musst natürlich nicht stupide immer dasselbe machen, wenn es halt immer gar nicht funktioniert, musst du auch schon mal wechseln.
Ja, ich wollte gerade sagen, da geht es ja ums Lernen. Dann. Ja. Du musst ja immer gemerkt haben, okay, das und das klappt halt hart nicht. Und jetzt fangen wir mal an, da dran zu gehen, warum? Weil Inhalt stimmt. Was du mir ja gesagt hast, wieso soll das jetzt nicht relevant sein? Ja. Das würde ich jetzt wohl nicht mehr erklären können. Ja. Also muss ja irgendwie das Wie vielleicht anders sein oder der Zugang oder muss man es mal pushen oder.
Ja.
Also hast du dann durchgeboxt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl das andere super lief.
Ja, absolut. Ja. Da bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe, weil, keine Ahnung, jetzt habe ich knapp 500.000 Instagram-Follower. Ja. Wenn man das am Anfang sieht, man sieht immer noch das Endergebnis, wenn man am Anfang sieht, also ich glaube, da hätten, also von 100 Leuten hätten gesagt, 99 der Steuerfarbe wird nie auf Instagram wachsen. Und da bin ich halt, da muss ich sagen, auch manchmal ist es auch gut, man hat jemand an der Seite. Und da bin ich Maria auch echt dankbar, dass die da dran geglaubt hat und dass die gesagt hat, ich soll dranbleiben. Ja, wo es
waren immer Menschen eigentlich drumherum, die dich auch,
ich glaube, die Menschen
Räume aufgemacht haben.
Es ist nie eine One-Man-Show. Ja. Ja, man sagt immer so, keine Ahnung, es ist One-Man-Show und Self-Made. Ja. Das mag auch teilweise stimmen, aber es sind immer die Menschen. Keiner ist 100% Self-Made. Ja. Es muss immer jemand an dich glauben, dich unterstützen, dir eine Möglichkeit geben. So, und selbst wenn es noch ganz, ganz wenige sind, ich glaube, so 100% Self-Made ist irgendwie auch gelogen.
Ja. Und die Menschen haben dich zum Teil ja irgendwie die Maria oder Philipp irgendwie in die Richtungen, denen hast du ja vertraut und geglaubt.
Ja.
Hast du so ein Vorbild, wo du sagst, gibt welche, die sagst, keine Ahnung, internationaler Raum, der macht auch Textgeschichten oder sowas oder ganz anderes, muss ja gar nicht jetzt aus dem Metier sein, kann ja was ganz anderes sein, du sagst, keine Ahnung, Sportler könnte es ja genauso sein, der eben diese Disziplin hat, ich trainiere halt wirklich mehr als alle anderen und habe vielleicht noch ein Stück Talent, aber ich kann es mir auch erarbeiten, wenn ich Ausdauer habe und hart dranbleibe.
Ja, es war schwer, das zu vergleichen, weil ich weiß gar nicht, ob es damals international auch jemand gegeben hat, der Steuercontent gemacht hat, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall in dem Bereich nicht, was jetzt Kurzvideos und so weiter anging. Yeah. Aber klar, es gab immer, also was jetzt Vorbilder angeht, habe ich schon immer beim Sport geschaut, weil es natürlich, ich habe Roger Federer vorhin angesprochen, die natürlich schon gezeigt haben, dass du wirklich dranbleiben musst und auch, wenn wir jetzt beim Tennis bleiben, ich meine, wenn man die Story von Rafael Nadal sieht, der eigentlich einen kaputten Fuß hatte und mit dem alles gefühlt gewonnen hatte, was eigentlich gar nicht ging.
Ja.
Ja, so, also das ist schon wahnsinnig, ob das dann immer so gesund ist, sei mal dahingestellt.
Aber das fasziniert dich.
Das fasziniert mich schon.
Also eigentlich, Menschen, die was machen, was man eigentlich denkt, geht nicht.
Wenn schon vorbei ist, trotzdem noch so diese Peak Performance zu halten, wo eigentlich jeder sagt, es geht nicht. Das ist schon beeindruckend, wenn man wirklich auf die Fresse fällt, wenn man denkt, es ist vorbei, dann nochmal zurückzukommen und alles zu schaffen. Ja.
Und einen Schritt nochmal zurück, und zwar, du hast ja irgendwann gesagt, okay, jetzt nach einem Jahr oder sowas, wenn du noch ein paar, wo du dich selbstständig gemacht hast dann, gekündigt hast, wann ging es denn los, wo unternehmerisches Denken rein ist im Sinne eines, auch Geld verdienen? Weil du bist ja auch jemand, der sagt, du hast ja die ganze Ausbildung BWL, eigentlich wäre es wäre es erwartbarer zu sagen, ich gucke jetzt, dass ich eine Base habe und fange dann an, das weiter.
Ja.
Wann ist denn dieses Unternehmerische reingekommen? Ab wann kam das Thema, ich verdiene auch was damit?
Ja, also es war dann in den 3 Monaten Kündigungsfrist, da natürlich schon geschwitzt, weil ich wusste, ab dem 1. Juli 2021 muss was reinkommen, dass ich die Miete bezahlen kann, dass ich mir Essen kaufen kann, dass ich die Krankenversicherung zahlen kann.
Hättest du ein Backup gehabt?
Ja, ein bisschen Kohle hatte ich schon, aber jetzt auch nicht
oder
so,
Familie, dass Familie, wäre dein Vater gekommen, hätte gesagt, nee, Sohn, wenn du meinst, du machst TikTok,
ja, so ist mein Vater jetzt, ist mein Vater, du kennst den ja auch. So ist mein Fall jetzt nicht unbedingt aufgestellt. Ich meine, wenn es hart auf hart gekommen wäre, wahrscheinlich, also da werde ich mich schon wahrscheinlich an ihn wenden können. Aber es ist jetzt nicht so, sag mal so, nur weil er jetzt irgendwie Steuerberater ist, sagt er hier, es ist gelb, mach mal.
Ist erstmal richtig, du hast dich entschieden,
ja,
als selbstständiger Mensch mit all der Ausbildung, jetzt geh deinen Weg, ist ja auch durchaus fair.
Ja.
Aber wie kam es dann? Also irgendwann bei 3 Monaten hast du gemacht, jetzt hast du dich ganz aktiv dann genau auch so unternehmerisch drauf geguckt, neben dem,
wie ich
Videos produziere und die Kamera wird besser und das Handy und das Licht und das Mikro. Aber das andere ist ja, die andere Seite ist ja, wie mache ich das jetzt als Unternehmen? Als Unternehmen, irgendwann willst du ja, baust du halt Profit, damit du eben eine Miete und so weiter auch bezahlen kannst.
Ich weiß aber, weil ich die erste Kamera gekauft habe, eine Sony-Kamera, die hat 600 irgendwas Euro gekostet. Ich habe die gekauft, weiß ich noch. Und ich habe gedacht, ich weiß auch, ich stand an der Ampel in Freiburg, St. Georgen, habe mir diese Kamera gekauft für 600 irgendwas Euro und habe so gedacht, ob das jemals wieder reinkommt. Ich weiß auch genau, die Ampel ist bei der Chat-Tankstelle in Freiburg, St. Georgen, diese Kamera, und habe so gedacht, ich habe die abgeholt da aus so einer Packstation und habe gedacht, weiß nicht, ob das jemals wieder reinkommt.
Das ist überhaupt schlau.
Ja.
Was hat es denn für Umkosten zu dem Zeitpunkt?
Weißt du noch? Also was, gut, was Miete. Was habe ich Miete gezahlt? So knapp 1000 Euro.
Ja.
Dann Krankenversicherung. So, es waren so 300 Euro. Das ging damals am Mindestsatz.
Ja.
So, dann Essen, weiß nicht, wieder 200 Euro. So, da hatte ich noch ein Auto. So. Da halt nochmal ein paar Kosten. Ja, du bist halt schnell, da bist schnell mal bei 1500, 1800 Euro Fixkosten, die du hast, netto.
Ja.
Ist ja auch was.
Ist ja nicht so, unterscheiden,
1800 Euro netto ist ja nicht 1800 Euro Monatsumsatz, sondern das ist erstmal 3600 Euro Gewinn einfach.
Da unterstelle ich dir, das hast du schon damals das sehr gut verstanden.
Das habe ich damals verstanden, hat es aber auch nicht entspannter gemacht, muss ich sagen. Und dann ist halt schon so, ich meine, es ist schon klar mit den ganzen Kosten, die du hast, natürlich Software-Abos, eben Kamera habe ich angesprochen und so weiter. So, da denkst du, du machst 10.000 Euro Umsatz, aber was sind 10.000 Euro Umsatz nach Kosten, nach Steuern, so, ist dann auch nicht mehr so viel, also wirst du dann auch nicht reich.
Und ging es schnell hoch oder war das auch so ein...
Nee, das war schon ein stetiger Prozess, du musst die Leute natürlich auch überzeugen.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte dann erst frisch Instagram, musste natürlich auch die Leute überzeugen, dass...
Das hast du ja keinem gezeigt, wird 30 klickt, kommt da kein
Werbung. Ja, eben, das ist das Problem, das war das Problem tatsächlich. Und du musst ja die Leute auch überzeugen, dass du eine Vision hast.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich baue ein Newsletter, ich baue eine B2B-Newsletterliste, B2C-Newsletterliste, wer hat den größten Steuerpodcast machen und so weiter. Und die Leute haben natürlich gesagt, ja. Mach du erstmal, ist ja auch richtig, muss man sagen. Aber es war jetzt nicht so, dass jetzt da ein Potpourri an Möglichkeiten war. Und dann habe ich gesagt, du darfst jetzt bei mir eine Kooperation buchen.
Ganz so war es nicht am Start.
Ja, dann bitte buch was, so ungefähr.
Ja.
Und klar, da natürlich auch, jetzt auch beim ersten Buchdeal habe ich ja nichts verdient.
Ja.
Also ich habe über 50.000 Bücher verkauft, wenn ich sehe, was darüber kam. Natürlich auch der Vertrag von damals war natürlich auch grottig.
Ja.
So Vorschuss grottig. Ja. Umsetzung leider auch grottig. War Platz 3 Spiegel Bestsellerliste. Gab kein Buch in den Bücherregalen.
Ah.
Ja, weil einfach so, dann sage ich, warum werden meine Follower schreiben, die Bücher werden nicht geliefert. Dann hat der Verlag damals gesagt, ist halt Black Week, da ist immer ein bisschen blöd. Und jetzt, aber jetzt nochmal, warum haben wir es dann in der Black Week veröffentlicht? Stand dann im Thalia in Freiburg, dann war witzig. Dann
also hast du ins Verlagsbusiness dann noch reingearbeitet?
Ja, also ich habe dann viel gelernt, also das ist auch Thema Scheitern. Also ich war dann, das lief dann auch gut mit den Vorbestellungen, war dann Platz 1 aller Bücher deutschlandweit bei Amazon. Ja, so auch über damals war Kurt Krömer dann auf 2.
Ja.
Der hat schon viele Bücher verkauft damals. Und dann war dann die Erscheinungswoche, vielleicht Spiegel Bestseller, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ist einmal die Vorbestellungsphase plus die erste wirkliche Verkaufswoche.
Ja.
Und dann war es dann so, ich habe brutal viel Vorbestellungen gehabt und es hätte eigentlich für Platz 1 gereicht. Und dann war es so, dass einfach der Verlag halt irgendwie die Bücher nicht zu Amazon brachte, wegen der Black Week, die standen dann irgendwo vorm Lager und konnten dann nicht verschickt werden.
Und dann fällt man raus.
Dann fällt man raus, zumindest wird es dann nicht fakturiert und zählt dann nicht in diese Media Control damals Liste rein. Und auch im realen Handel, ich war dann im Thalia hier in Freiburg, bin dann reingelaufen, dann war halt Top 10 Bestseller Liste. Ich bin dann nur auf Platz 3 gechartet, weil auch nicht so viel fakturiert werden konnte, weil zu wenig Bücher da waren. Was aber immer noch natürlich gut ist, Platz 3, Spiegel-Bestseller. Ja. Aber das Problem war dann, da bin ich in Thalia reingelaufen, dann waren natürlich die ganzen Bücher da und ich auf Platz 3. Und dann stand so ein Schild drin, aktuell nicht lieferbar. Und dann, das war schon schmerzhaft. Ich bin dann reingelaufen und habe gedacht, ich sehe das Buch halt da in Freiburg. Und es hat sich dann durchgezogen. Ich war dann auch in Frankfurt in der Bahnhofsbuchhandlung, weil ich zu dem Zeitpunkt viel unterwegs war, habe dann auch das nicht gesehen. Halt ein Aufsteller, irgendwie nicht lieferbar. Und da lernt man dann schon. Also man lernt meistens aus dem größten, auf Deutsch gesagt, Rotz. Lernst du immer am meisten, weil nichts lehrt dich so viel wie Scheitern.
Ja. Ah, das ist ja eine harte Geschichte eigentlich. Aber war das auch ein Teil von deinem unternehmerischen Denken, dass ich sage, ich muss mich ein bisschen diversifizieren, weil ich meine, das ist ja immer ein Thema, wo ich auch oft höre, gerade bei Creatern oder auch Influencern in den Größen, wie du da spielst, dass man auch natürlich auch immer so eine Abhängigkeit hat und dann nicht sehr unternehmerisch wird und sagt, ich muss mich auch breiter aufstellen, ein bisschen mehr Säulen aufbauen, weil das ja da kommt ja so, finde ich, dann das komplette Unternehmertum dann so richtig durch, weil oft ist so, dass gerade Creator, die kommen halt mit der Sichtbarkeit und dann kommt eigentlich das Produkt. Und die anderen Unternehmen sind oft da, die haben mal einen Ideenplan und es kommt gerade umgekehrt. Und ich finde es eigentlich ganz clever, muss ich sagen, weil wenn man sichtbar hat, man zumindest eine gewisse, auch wo du es gemacht hast, immer noch ein Risiko. Ich glaube, das gehört Unternehmen schon mal dazu, aber vielleicht ein bisschen weniger, weil man schon weiß, ich habe da schon eine gewisse Base, die ich jetzt sagen wir mal aktivieren kann für Dinge. Wann kam dieses Denken auf, zu sagen, hey, ich muss da breiter sein, auch im Buch, auch wenn es vielleicht nicht gleich das wirtschaftlich ist, aber es dir nochmal hilft in deiner Authentizität, im Sinne von, weil ich weiß das, du bist brutal tief in den Themen wirklich drin, also das da wird ja keiner was vormachen, aber das muss ja immer von extern bestätigt sein. Waren das so Denkmuster oder war es jeder Influencer schreibt ein Buch, ich auch?
Es war schon so, dass ich gedacht habe, das erreicht nochmal eine andere Zielgruppe, weil es mittlerweile ist es, glaube ich, schon angekommen, dass es eben auch ein Job ist, einfach. Aber damals war es natürlich, gerade bei Vorträgen, je nachdem, wurde ich schon überall gesprochen, keine Ahnung, Deutscher Steuerberatertag, Münchner Steuerfachtagung, Europäisches Parlament, OMR, blablabla. Aber es war dann schon so, dass es dann manchmal schwer war, was ist der denn so? Ja, und es ist natürlich einfacher, wenn dann angekündigt wirst, jetzt bei einem Vortrag, Spiegel-Bestseller-Autor, dann auch wenn ein 70-jähriger Kreis da sitzt, sagt dann, so. Klar, das war ein Punkt und genauso bei den E-Mail-Listen. So, ich habe natürlich schon geguckt, als ich dann gesehen habe, Instagram läuft gar nicht. So, das hat es natürlich schon geändert mittlerweile, im Gegenteil, also das ist das komplette Gegenteil mittlerweile, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, es macht auch Sinn, mal beispielsweise eine Newsletterliste aufzubauen, andere Plattformen aufzubauen und es breiter aufzustellen, dass du halt nicht nur von TikTok beispielsweise abhängig bist.
Dieses breit zu gehen. Und so eine Frage habe ich noch, und die interessiert mich schon, ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch gerade über Creatortum nachdenken. Wie guckst du gerade auf das ganze Thema KI? Hilft es eher? Oder sind da Ängste? Oder waren es Ängste und sind es keine mehr? Weil es ja immer noch im Fluss, keiner weiß ja genau, wie es kommt. Ja. Aber wie guckst du da drauf, jetzt ganz in Bezug auf dein Schaffen?
Ja, ich glaube, es wird eine ganze Branche und auch komplette Branchen umwälzen. Wenn ich aufs Thema KI schaue, glaube ich, dass viele das exponentielle Wachstum nicht verstehen.
Ja.
Ich meine, jedes Mal, wenn man eigentlich anfängt, wenn wir jetzt heute nehmen, dann ist man eigentlich beim Startpunkt des exponentiellen Wachstums. Es geht nach oben. Und ich glaube, viele haben nicht für möglich gehalten, was KI eigentlich kann. Ich weiß noch, ich glaube 2017 war es oder so, als eine erste KI im Go-Spiel einen Menschen besiegt hat, oder 2016. Und das haben viele schon nicht für möglich gehalten. Ja. Und wenn ich jetzt diese Entwicklung sehe, auch wenn ich vor einem Jahr noch irgendwie Steuerfragen in die KI geklatscht habe, was da für Quatsch zum Teil auch rauskam, halluziniert, falsch. Und wenn ich sehe, was heute rauskommt, dann wird es nicht nur die Creator-Branche umwälzen, das wird die Steuerbranche umwälzen, die Buchhaltungsbranche umwälzen. Und ich glaube, dass man noch gar nicht vorhersehen kann, wo das hingeht, weil der Mensch kann das exponentielle Wachstum nicht verstehen. Wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, ich gehe hier einen Schritt aus dem Studio raus, so, dann gehe ich 2 Schritte, dann gehe ich 4 Schritte, so, und dann verdopple ich das 30 Mal.
Ja.
Wo bin ich? Dann bin ich halt nicht auf dem Parkplatz, sondern bin zum Mono wieder zurückgelaufen.
Genau.
So, und das ist, glaube ich, ganz schwer für einen Menschen zu verstehen, wie schnell das gehen kann. Und ich glaube, dass es alles, was am PC gemacht wird, umwälzen wird. Ne? Also ich habe es 2021 schon gesagt, das ist jetzt nichts Neues. Ich habe damals gesagt, Handwerker sind die neuen Investmentbanker.
Mhm.
Kann man auch bei mir auf dem TikTok-Kanal, wenn man Steuerfabi Handwerker googelt, das ist das einzige Video, was nicht steuerbezogen ist auf meinem TikTok-Kanal. Ich habe damals gesagt, 2021, Handwerker sind die neuen Investmentbanker. Und heutzutage, wenn man nicht 2026 ins Investmentbanking und die Automatisierung schaue, was die da machen und was künstliche Intelligenz machen kann, auch in Zukunft, jetzt schon, dann ist dieser Spruch, der damals noch so nach Utopie klang, auf jeden Fall schon Realität und wird wahrscheinlich noch realer werden. Und jemand, der handwerklich begabt ist, der sollte im Talent auch nachgehen, ja, was mit den Händen machen, was ich anfassen kann, was ich nicht einfach weg digitalisieren, KI-sieren kann. Eine Ausbildung im Handwerk, eine Ausbildung generell ist vielleicht heute so wichtig wie niemals zuvor in KI-Zeiten, weil alles, was ich studieren kann, was repetitiv, was an PC gemacht werden kann, ja, bin mir nicht so sicher, wie schnell das geht, dass es die KI dann wegnimmt, ja.
Wahrscheinlich tatsächlich schneller zu denken. Wissensarbeiter sind jetzt halt zum ersten Mal tatsächlich in den Fokus gerückt im Sinne der Automatisierung.
Ja.
Hey, super, super Spaß hat's gemacht. Eine Signature-Frage habe ich ja immer zum Schluss. Und zwar, wenn man über dich, über den Steuerfabi oder dich, über den Fabian Walter einen Film drehen würde, was würdest du dir wünschen? Was wäre ein Titel, wo du sagst, ach, da geht mir das Herz auf, das fände ich jetzt richtig schön zu lesen. Immer ein bisschen schwer, vielleicht im Sinne von, dass ich ein eigenes Wort, du sagst, ja, freust du dich, das ist so, das trifft eigentlich dein Warum.
Ach, ja, das ist gar keine leichte Frage. Ich würde, weil es auch einer meiner Lieblingssprüche ist, der sehr wahr ist, ich würde sagen, Vergleich ist der Dieb der Freude, weil hätte ich mich damals verglichen, ja, keine Ahnung, mit Steuerkanzlei-Inhabern oder mit anderen Creatern, hätte ich es vermutlich nie gemacht.
Ja.
Und
das sagen so viele übrigens.
Das ganze Vergleichen ist aus meiner Sicht, man vergleicht sich dauernd, auch ich, bin da nicht außen vor, aber man vergleicht sich dauernd mit anderen. Wo stehen andere, ohne zu wissen, was haben sie eigentlich gemacht?
Ja.
So. Und ich glaube, Vergleich ist der Dieb der Freude. Mhm. Ich habe mich damals beispielsweise, als es anfangs mit Instagram nicht lief, auch verglichen. Mhm. Und es hat mir viel Freude genommen. Mhm. Dadurch die Maria, die dann gesagt hat, komm, bleib dran. Mhm. Und das würde ich schon gern in die Welt mitgeben, sowohl im Unternehmerdasein als auch im normalen Leben.
Mhm.
Vergleich ist der Dieb der Freude.
Mega geiles Zitat. Ich hätte es bei dir doch gesagt, bei dir muss ich dran denken, es könnte auch sowas sein wie ganz banal, in Anführungszeichen, dranbleiben oder nicht über Steuer steuern. Das hätte ich noch von dir
gedacht. Nicht über Steuern steuern, das sage ich erstaunlich oft, muss man sagen. Weil das eine ist natürlich Steuern sparen, aber das andere ist natürlich wirtschaftlich. Ja, so die meisten Steuern spare ich, wenn ich halt keine Gewinne mache. Da muss ich mir gar keine Steuern zahlen. Ist aber auch nicht so gut. Nicht über Steuern steuern. Ja, oder natürlich dann vielleicht, wenn man das Lebenswerk verfilmt wird, darauf ein Espresso.
Oder das. Vielen, vielen Dank, lieber Fabi. Vielen Dank für das, was du alles erzählt hast. Ich hoffe, dass der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, hey Mann, Mensch, da habe ich was gelernt, da kann ich was mitnehmen. Also abonniert gerne den Podcast. Ich freue mich über jeden, der das macht und bringt uns gerne Kommentare rein, vielleicht auch nochmal Fragen, die man aufnehmen kann. In diesem Sinne ganz, ganz vielen Dank, lieber Fabi. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung.